der Wahrheit. Auf mich, auf mein Leben. Ich gebe ein Zeichen jetzt. Das beflügelte Wort der letzten Jahrzehnte, würde ich sagen, und vielleicht der letzten 10 Jahre besonders, ist das Wort Toleranz. Es bestimmt alle Lebensbereiche. Und je nach Parteilandschaft, und die Parteilandschaft ist in Deutschland so, wie sie ist, in verschiedenen Bundesländern, ist diese Toleranz entweder klein oder ganz groß geschrieben. Insgesamt ist das ein neutrales Wort. Denn Toleranz ist doch gut. Dafür haben auch viele Christen gekämpft, auch die Baptisten. Dass man toleriert, dass nebeneinander verschiedene christliche Denominationen leben, mehr noch, sogar Religionen, dass sie sich tolerieren und nebeneinander leben. Und das an sich ist überhaupt nichts Schlimmes. Es ist einfach so. Und die Welt wäre viel friedlicher, wenn man das umsetzen würde. Aber es wird bei diesen ganzen Toleranzbestrebungen daran geachtet, dass man dieses Gebot der Toleranz nicht verletzt. Und das merken wir. Es kommen immer neue Gesetzgebungen über die Gleichstellung oder was auch immer. Und man muss aufpassen, gerade wenn man irgendwo im Staatsdienst ist, was man so alles sagt. Auch in der Schule als Lehrer. Was ist zu tun für uns Christen? Wann ist Korrektur notwendig? Wie können wir damit umgehen? Warum ist Zurechtweisung in manchen Situationen gut, gerade in christlicher Gemeinde? Wir reden hier über das Leben innerhalb einer christlichen Gemeinde, nicht über die ganze Gesellschaft. Es steht uns erstmal nicht zu, und das ist nicht unsere Aufgabe hier, Urteile zu fällen über die Menschen, die um uns herum leben, sondern es geht um uns persönlich, es geht um unsere Gemeinde. Und aus dieser Perspektive sollen wir vielleicht auf Gottes Wort hören, denn dieses Wort, was wir heute lesen werden, ist speziell an Christen geschrieben, und zwar konkret in einer real existierenden Gemeinde. Die Überschrift wäre heute die reine Gemeinde. Apropos Gemeindezucht. Zurechtweisung wäre eventuell eine Möglichkeit, das wiederzugeben, was damit gemeint ist. Okay, wir lesen in der Bibel im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 13. Ich wollte erstmal nach Luther lesen, aber das war mir so holprig, dass ich fast gestolpert bin, und bin ich doch zur Einheitsübersetzung gegangen. Dort lesen wir: Allgemein hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden vorkommt. Dass nämlich einer mit der Frau seines Vaters lebt. Und da macht ihr euch noch wichtig, statt traurig zu werden und den aus eurer Mitte zu stoßen, der so etwas getan hat. Was mich angeht, so habe ich, leiblich zwar abwesend, geistig aber anwesend, habe ich mein Urteil über den, der sich so vergangen hat, schon jetzt gefällt, als ob ich persönlich anwesend wäre. Im Namen Jesu, unseres Herrn, wollen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres Herrn, diesen Menschen dem Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot. Denn als unser Passahlamm ist Jesus Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest nicht mit dem alten Sauerteig feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Ich habe euch in meinem Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Unzüchtigen zu schaffen haben sollt. Gemeint waren damit nicht alle Unzüchtigen dieser Welt, oder alle Habgierigen und Räuber und Götzendiener, sonst müsstet ihr aus der Welt auswandern. Nun aber habe ich euch geschrieben, habt nichts zu schaffen mit einem, der sich Bruder nennt und der noch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen verehrt, lästert, trinkt oder raubt. Mit einem solchen Menschen sollt ihr auch keine Tischgemeinschaft haben. Was geht es mich denn an, die Außenstehenden zu richten? Habt ihr nicht die zu richten, die zu euch gehören? Die Außenstehenden wird Gott richten. Schafft den Übeltäter weg aus eurer Mitte. Was für Worte. Ein kleines Beispiel. Eine australische Nachrichtenagentur berichtete vor ein paar Jahren, dass ein älterer Herr in seinem Auto am Herzinfarkt starb, mitten in der Stadt. Und niemand bemerkte, dass hinter dem Steuer des Autos, das da irgendwo stand, ein toter Mann saß. Tagelang. Sogar ein Polizist kam und klemmte einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer. Und er hat es nicht gemerkt. Aber irgendwann hat jemand es doch gemerkt und später entschuldigte sich der Bürgermeister des Stadtteils für diesen Vorfall. Er sagte, es ist sehr tragisch. Für die ganze Familie muss all dies sehr schmerzhaft sein und wir möchten den Angehörigen unsere aufrichtige Anteilnahme ausdrücken. Und dann setzt er noch hinzu, hier liegt ein Fall fehlender Aufmerksamkeit unseres Beamten vor. Der Beamte hat nicht gesehen, was die Realität ist. So ähnlich hat sich verhalten in Korinth, könnte man sagen. Die Mitglieder dieser Gemeinde hatten ebenfalls etwas Offensichtliches gar nicht wahrgenommen. Und zwar ging es dann nicht um eine Leiche, die da mitten im Gottesdienst saß, sondern es ging um Verhalten eines aus ihrer Mitte. Und das war ein Verhalten, das man eigentlich bemerken müsste. Sie haben es nicht gemerkt oder sie haben es nicht bemerken wollen. Was war geschehen? Ein Mann aus der Gemeinde hatte eine sexuelle Beziehung mit der Frau seines Vaters. Wer ist das? Stiefmutter, genau. Und es war wohl nicht leibliche Mutter, es steht hier, sondern Stiefmutter. Und auf jeden Fall die Frau seines Vaters. Da gibt es zwei Dinge, die man dazu sagen muss. Erstens, die Bibel selbst verabscheut eine solche Beziehung. Da brauchen wir schon nur im Alten Testament zu lesen. Und dort wird deutlich, dass ein sexueller Kontakt mit der Stiefmutter auf derselben Stufe steht wie sexueller Kontakt mit der leiblichen Mutter. Das heißt, es wurde als Inzest behandelt. Wer so etwas tat, sollte aus der Mitte des Volkes ausgerottet werden. Ihn erwartete also eine Todesstrafe im Alten Testament, im 3. Mose und im 5. Mose, können wir nachlesen. Zweitens, damit war es nicht genug. Das war die erste Grundlage, das Alte Testament, was die Bibel dazu sagte. Mehr hatten die damals die Christen nicht, das Alte Testament erstmal. Aber auch in der Gesellschaft der damaligen Zeit war ein solches Verhalten verpönt und es war ein Skandal. Das ging nicht. Der römische Jurist Gaius schrieb im 2. Jahrhundert, also zu der Zeit ungefähr, es ist gesetzlich verboten, eine Frau zu heiraten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt Schwiegermutter oder Stiefmutter war. Auch der Philosoph und Politiker Cicero drückte ein Jahrhundert vor Paulus seine Empörung darüber aus, wenn eine Schwiegermutter ihren Schwiegersohn heiratete. Also sowohl das Alte Testament, also die Bibel von damals, die ersten Christen hatten, wie auch die Gesellschaft, lehnten so ein Verhalten total ab. Und da gucken wir im Korinth, was passiert dort? Genau das passierte dort und sie lebten fröhlich weiter und es störte überhaupt keinen. Und das wurde an Paulus herangetragen. Und Paulus schreibt in Korinther, überhaupt hört man von Unzucht unter euch und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Er wirft ihnen das einfach vor. Also er macht, schreibt ohne Umschweife, ihr habt ein Verhalten in eurer Gemeinde, das man nicht mal unter den Ungläubigen findet. Euer Zeugnis vor der Welt ist einfach beschmutzt. Ihr merkt das gar nicht. Ihr merkt nicht, was da vor sich geht. Ihr seht das Offensichtliche nicht. Und da mussten nämlich an die Korinther, als sie das gelesen haben, erstmal schlucken. Und ich befürchte, dass Kirchen und Gemeinden und wir als Gemeinde müssen uns diesbezüglich auch immer wieder prüfen, heute uns oft auch nicht anders verhalten und die Augen aus verschiedenen Gründen vor bestimmten Sünden verschließen. Man tut so, als wenn man das nicht gesehen hätte, es hört sich nicht, es gehört sich nicht, was dazu zu sagen, so denkt man. Und deshalb ist dieser Text besonders herausfordernd. Wie oft habt ihr eine Predigt dazu gehört? Hat jemand schon? Also, unter diesem Schleier oder unter dem Mantel der Toleranz, die heute eben ein großer Begriff ist, wird das Offensichtliche ignoriert. Man tut so, als ob man blind wäre, zumindest auf eins der Augen. Man möchte nicht mehr hinschauen, man möchte sich doch durch die Toleranz regieren lassen. Und deshalb darf keiner eine Stellung beziehen oder bezieht so gut wie keine. Und so wird dann im übertragenen Sinn der Tote hinter dem Steuerrad nicht entdeckt. Und er wird nicht entsprechend aus dem Auto rausgeholt und beerdigt, wie sich das gehört. Und der Apostel konfrontiert nun die Gemeinde mit ihrem Versagen, dass sie eins ihrer Mitglieder nicht zurechtweist. Dass sie nicht sagt, das ist falsch, was du da machst. Das geht doch gar nicht. Und ein Christ darf das überhaupt nicht machen. Statt ihn auf seine Sünde anzusprechen und zu Buße zu rufen, um das zu enttarnen sozusagen, taten sie lieber gar nichts. Sie entschieden sich, die Sünde zu vertuschen, anstatt sie anzugehen. Und Paulus verlangt eine Auseinandersetzung mit diesen Missständen. Er sagt, ihr müsst euch damit befassen. Ihr könnt einfach nicht so weiterleben. Es ist ein Problem. Und er fordert eine Art Disziplinarverfahren. Das wäre auch ein Wort eventuell für Gemeindezucht. Disziplinarverfahren. Das kennen wir vielleicht aus irgendwelchen geschäftlichen Stellen, wenn man irgendwo arbeitet. Dabei geht der Paulus hier ganz strukturiert vor. Wenn man die einzelnen Verse nimmt, Vers 2, welche diese Tat begangen hat, soll aus der Mitte hinweggetan werden. Vers 5, es soll dem Satan übergeben werden zum Verderben seines Fleisches. Kommen wir gleich dazu, was es bedeutet. Vers 9, habt keinen Umgang mit ihm. Vers 11, habt keinen Umgang mit einem, der sich Bruder nennen lässt und sowas tut. Vers 12, richtet die in der Gemeinde sind, nicht die da draußen. Und Vers 13, tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. In dieser Ermahnung des Apostel Paulus finden wir aber auch eine sehr feine Ausgewogenheit. Werden wir gleich merken. Das ist nicht lieblos, was er hier schreibt. Er sagt zum Beispiel in Vers 2, dass sie, wenn sie das sündhafte Verhalten ihres Gemeindebruders oder einer Gemeindeschwester entdecken, eigentlich sollten sie darunter leiden. Das müsste ihnen selbst auch irgendwie wehtun und eigentlich auch etwas Mitleid mit dem, der das macht, im Sinne, er hat was zu verändern, er tut es aber nicht. Es ist vielleicht schwer für ihn oder für sie. Es geht nicht darum, mit Fingern auf andere zu zeigen und sich selber besser für was Besseres zu halten. Davon gab es genügend in vergangenen Jahrhunderten unter den Christen und auch heute noch, dass man dadurch, dass man auf einen zeigt, sich besser fühlt. Ich bin aber doch besser. Das ist eine Falscheinstellung. Zurechtweisung innerhalb der Gemeinde darf also kein Akt aus einem kalten Herzen, aus einem kalten Herzen der Unbarmherzigkeit sein, von oben sozusagen durchgeführt, so wie früher man eine Frau aus der Gemeinde ausgeschlossen hat in der vollen Versammlung, weil sie als Mädchen unverheiratet schwanger geworden ist. Es war schlimm genug für sie und für die ganze Familie. Und dann wurde sie vor die ganze Gemeinde zitiert und da wurde abgeurteilt. Es war biblisch, aber die Art und Weise, wie man es getan hat, nicht biblisch. Biblische Zurechtweisung entspricht immer einem besorgten, einem bekümmerten Herzen. Und das sollte derjenige, der ermahnt wird oder zurechtgewiesen, auch spüren. Dass da nicht einer kommt, um einen zu ohrfeigen, sondern dass es ein Liebesdienst, eine Hilfe ist. Aber auf der anderen Seite sollten die korinthischen Christen nicht nur Leid tragen, sondern sollen auch handeln, sollen was tun. Beides ist wichtig. Liebevoll, barmherzig, aber auch entschieden handeln. Und diese beiden Sachen unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Entweder machen die einen das nur so oder nur so. Aber beides ist schwierig. Also sie sollen nicht alles mit einem Mantel der Liebe und Barmherzigkeit überdecken und sich sozusagen zu Komplizen der Sünde machen, indem sie das vertuschen, sondern es beim Namen nennen und beseitigen. Wozu also diese Zurechtweisung in der Gemeinde? Drei Gründe. Erstens, zum Wohl des Sünders sollte es dienen. Also für einen selbst, der sündigt, sollte es gut sein. Zweitens, damit die Gemeinde gesund bleibt oder wird und zur Ehre von Jesus Christus, unserem Retter. Verse 3 bis 5. Was mich angeht, das ist der erste Punkt, zum Wohle des Sünders. Was mich angeht, so habe ich, obwohl ich leiblich nicht abwesend, geistig aber anwesend, habe ich mein Urteil über den, der sich so vergangen hat, schon jetzt gefällt. Als ob ich persönlich bei euch anwesend wäre. Im Namen Jesu, unseres Herrn, wollen wir uns versammeln, ihr und mein Geist, und zusammen mit der Kraft Jesu, unseres Herrn, diesen Menschen dem Satan übergeben, zum Verderben seines Fleisches. Wozu? Damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Das finde ich schon interessant. Also eine Versammlung. Manche sind zu Hause im Geiste, die anderen sitzen hier leibhaftig. Ja? Das wäre auch interessant, denn ich denke, in der Zeit, wenn die Gottesdienst feiern und die anderen sind im Geiste mit uns, wäre für uns auch eine Stärkung. Und für sie auch. Wir sind eine Gemeinde. Gut, aber das ist nur am Rande. Welche Handlung soll also hier zum Wohl des Sünders vorgenommen werden? Und hier steht was ganz Hartes. Es soll dem Satan übergeben werden. Was bedeutet das? Die Bibel lehrt, dass der Satan, und da lesen wir von zum Beispiel 2. Korinther 4,4, dass der Satan der Herrscher dieser Welt ist oder der Gott dieser Weltzeit, der das Denken der Ungläubigen verblendet. Ich finde das sehr interessant formuliert. Der Gott dieser Weltzeit, des Äons, wie die Weltzeiten genannt werden in der Bibel auf Griechisch. Dieser Satan hat den Sinn der Menschen verblendet. Man verrennt sich auf diese Art und Weise leichter. Meistens, wenn wir als Christen sündigen, werden wir verblendet vorher durch den Satan und tun Dinge, die wir sonst nicht getan hätten. Blind. Wir rennen einfach weiter und wir merken es irgendwann vielleicht nicht. Eine Person, die an Jesus Christus glaubt, ein Christ, wird bei der Bekehrung und Neugeburt aus dem Reich der Finsternis herausgezogen und in das Reich des Lichtes gestellt. Versetzt durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und dort innerhalb dieses Schutzraumes der Gemeinde sind wir fest und sicher in Gottes Hand. Wir wurden alle versetzt in das Reich Gottes. Und eine Gemeinde stellt so eine Art Zelt, wie eine, ja, wie ein Schutzschirm für uns. Wir, die alle der Finsternis entrissen wurden, wurden wir unter das Licht Christi gestellt. Und da sind wir nun. Im Schutzraum der Gemeinde. In der Gemeinde erfahren wir Segnungen, in der Gemeinde erfahren wir Ermutigung, in der Gemeinde erfahren wir die Wirkungen des Heiligen Geistes. Des Geistes, der uns durch sein Mitwirken aus dieser Finsternis ins Licht Christi gestellt hat. Und er wirkt in uns, damit wir Jesus immer wieder und immer neu in die Mitte stellen, dass Jesus als das Zentrum bleibt. Und nun sagt Paulus, wenn aber unter euch einer ist, der in der Sünde verharrt. Und ich glaube, in der Sünde verharren ist noch was anderes, eine, sagen wir mal, größere Nummer, als wenn einer einmal sündigt und dann Schluss. Und dann merkt er das, wird seine Sünde durch den Heiligen Geist überführt und sagt, nee, das mache ich nicht mehr, das tut mir so leid und ich bitte Gott um Vergebung. Eine verharrt in der Sünde, das heißt, er macht das wieder, immer wieder und nochmal wieder. Und der das tut, was wir gerade gelesen haben, nämlich sexuellen Kontakt mit der Frau seines Vaters, den soll man dem Satan übergeben. Denn er tut es und er wird es morgen auch noch tun und übermorgen, er will nicht davon ablassen. Er verharrt in der Sünde. Das heißt, den sollt ihr, sagt Paulus, aus dem Schutzraum der Gemeinde ausschließen. Wie abstoßen, würde man sagen. Und dem Satan übergeben, in der Weise, dass er wieder zurückkehrt in den Stand, den er hatte, bevor er Christus kannte. Man kann sagen, er soll da rausgenommen werden und wieder in diesen Zustand gestellt werden, der Finsternis, in der er vorher war. Nicht, dass er da einfach verreckt, nein, damit er wieder aus diesem Herrschaftsbereich des Teufels durch Gottes Gnade und durch seine erneute Umkehr zu Gott kommt. Satan übergeben. So nebenbei bemerkt, wie dankbar sind wir als Christen, dass wir im Schutzraum der Gemeinde leben dürfen. Es ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk. Das ist eine Gnade. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Denn dieser Schutzraum bewahrt uns vor vielen Dingen. Unter diesem Zelt und dem Schutz geschehen viele Dinge. Wir werden auferbaut, ermutigt, ermahnt, was auch immer. Wir inspirieren uns auch gegenseitig, helfen uns auch. Und bevor der Punkt gekommen ist, an dem ein Mensch aus der Gemeinde ausgeschlossen werden muss, muss ihm aber erst eine, wie von Jesus verlangt, was gesagt haben. Wir lesen in Matthäus 18, die Verse 15 bis 17, dort ist die Rede von einer geschwisterlichen oder Zurechtweisung. Da haben wir wieder Gemeindezucht als Zurechtweisung. Und da lesen wir Folgendes. Wenn dein Bruder oder deine Schwester gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn sich unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hätte auf sie auch nicht, dann sagt es der Gemeinde. Hätte aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Ja, geschwisterliche Zurechtweisung. Diese Vorgehensweise finde ich aber sehr sinnvoll, und das hat Jesus Christus selbst gesagt. Es ermöglicht einem, der sich versündigt hat, Buße zu tun, umzukehren. Wenn aber dennoch jemand in der Sünde verharrt, sagt Paulus hier, ihr dürft eure Augen nicht vor dem Offensichtlichen verschließen, sondern ihr müsst handeln, ihr müsst was tun. Und das tut ihr zum Wohl des Sünders, indem ihr ihn oder sie aus dem Schutzraum der Gemeinde entfernt. Und was ist das Ergebnis dieser Handlung, dass einer entfernt wurde? Dem Satan übergeben, wie das hier steht. Das Ergebnis nennt Paulus in Vers 5. Das soll zum Verderben des Fleisches führen. Was heißt das? Verderben des Fleisches, das kennen wir nur aus der Fleischindustrie. Das kaufen wir essen manchmal bei Aldi. Ja, okay, vergessen wir die Namen. Ich will die nicht schlecht oder auch nicht gut machen, wie auch immer. Manche glauben, damit sei gemeint, dass eine physische Krankheit oder sogar der Tod eintreten werden. Mit dem Verderben des Fleisches. Möglich wäre das. Da lesen wir auch im 1. Korinther Brief 10 und 11 auch so eine Situation, wo es zum Schluss heißt im Kapitel 11, darum sind so viele unter euch krank und sogar gestorben. Aber das ist heute nicht unser Thema. Möglich wäre das, allerdings bin ich hier der Meinung, dass damit nicht der Kern der Aussage hier getroffen wird. In der Sprache der Bibel und auch in der Sprache des Apostels Paulus wird deutlich, dass das Fleisch immer die sündhaftige Orientierung des Menschen bedeutet. Oder anders gesagt, die Neigung zu Sünde oder immer wieder zu sündigen. Damit wird das Fleischliche in uns beschrieben. Okay? Also diese Hang zum Sündigen, das ist damit hier gemeint. Verderben des Fleisches, das einer zurückfällt sozusagen in diese Tendenz zum Sündigen. Das soll zum Verderben des Fleisches führen. Das ist das alte Wesen, der alte Mensch und der neue. Da fällt einer zurück oder wird versetzt in das alte Wesen, der alte Mensch, wie die Bibel das beschreibt. Und da begehrt einer wieder nach dem Fleisch. Ihr kennt Galaterbrief Kapitel 5. Dann, dort ist die Rede von der Frucht des Fleisches und von der Frucht des Geistes. Als Gegenpole. Genau. Auf einmal wird einer, der dort schon war, wieder zurückversetzt. Galater 5. Das heißt, wenn jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, aufgrund einer offensichtlichen Sünde, in der jemand verharrt, dann soll das dazu führen, dass das Fleisch, also der alte Mensch, die sündhafte Neigung verdorben wird. Also das heißt, er wird da versetzt, nicht nur, dass er da bleibt und vergeht. Nein, damit sein sündhaftes Verhalten verdorben wird. Seine Neigung soll verderben. Es soll ihm Appetit auf die Sünde vergehen. Vielleicht ist das eine bessere Beschreibung. Und vielleicht wird eine Sehnsucht in ihm geweckt, nicht mehr sündigen zu wollen, sondern zurück zu Jesus, zurück zu Gott. Das Ziel ist hier nicht, den Sünder zu zerstören, zu eliminieren, sondern ihm zu helfen, dass er aufgrund seines Ausschlusses es überprüft und dazu kommt und erkennt, dass seine Handlung von Gott keinen Bestand hat. Er muss was ändern. Paulus erwartet also von einem Ausschluss aus der Gemeinde, dass diese sündhafte Neigung, das, was den Leib und das Innere des Sünders beherrscht, stirbt. In dem Fall dieser Mann, dass er sagt, also Stiefmutter, nein, mache ich nicht. Das passt gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Und dann ist er wieder fertig, in die Gemeinde aufgenommen zu werden mit einem großen Hallo und Halleluja. Weil er es erkannt, da haben wir wieder einen Bruder gewonnen, sagte Jesus auch in dem Text aus Matthäus-Evangelium. Das Ergebnis der Handlung soll zum Wohl des Sünders dienen. Und das wird dabei vergessen. Deshalb wird so gut wie gar kein Gemeindeausschluss praktiziert. Weil man denkt, okay, da denkt einer, der ist hier jetzt ganz weg vom Fenster und wir wollen ihm nur was Böses tun, denkt einer. Aber wir erklären auch einem nicht, warum wir einen aus der Gemeinde ausschließen. Das ist, wie sollte es zu seinem Wohl dienen? Wenn du aufhörst zu klauen und sagst, ich finde das Klauen nicht mehr lecker, sondern das ist eine Sünde, kehr um, bist du herzlich willkommen in der Gemeinde. wenn du aufhörst, immer über andere schlecht zu reden und sie durch den Schmutz zu ziehen, sondern liebevoll an sie denkst und über sie redest, dann bist du so weit, dass du wieder in die Gemeinde kommst. Und so weiter und so fort. Also, genau. Richtig. Viele sagen, was geht dich das an? Was willst du? Ja, du bist in der gleichen Gemeinde wie ich und wir sind beide Christen. Und deshalb reden wir drüber. Also das sollte das Ergebnis sein, dass einer dort Appetit auf das Sündigen verliert. Das soll zum Verderben des Fleisches, diese Neigung zum Sündigen führen. Und was ist die Absicht, die dahinter steckt? Das habe ich schon eigentlich genannt im zweiten Teil des Verses. Nicht, dass der Sünder verdirbt auf immer und ewig, sondern damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das ist das Ziel. Das Ziel ist die endgültige Rettung des Menschen. Und deshalb wird das einfach gemacht mit dem Gemeindeausschuss. Nicht ausschließen, um jemanden zu schaden oder einfach zu ärgern oder einen auszuwischen, sondern um ihm zu helfen mit der Absicht, dass er am Tag des Herrn die Rettung findet. Das ist ein sehr hohes Ziel. Und das ist sehr, sehr positiv. Das sind gute Absichten. Ich kann mir keine besseren vorstellen. Wir kennen alle das Bild von Jesus als dem guten Hirten. Wir können uns daran erinnern, er hatte, wie viele Schafe hatte er da? Nein, nicht 99, 100. Eins ist abgehauen. Genau, so ist es. Und er hat selbstverständlich gesagt, machen wir Hackfleisch draus. Nein, er hat die 99 stehen gelassen und hat sich auf die Suche gemacht und fand dieses arme Lämmchen oder Lamm, Schaf in einem Dorngestrüpp. Irgendwo konnte sich nicht befreien, hat es befreit und wieder nach Hause gebracht sozusagen. Und ich glaube, in diesem Sinne versteht der Apostel Paulus auch das, was in der Gemeinde unter dem Begriff Gemeindezucht oder Zurechtweisung, wie wir das nennen könnten, bekannt ist. Ihr liebe Korinther, ihr liebe Bremerhavener Baptisten, verschließt nicht eure Augen vor dem Offensichtlichen, der Sünder in euren Reihen, sondern geht zum Wohle dessen, der sich nicht korrigieren lässt, mit ihm so vor, dass ihr ihn ausschließt, damit seine sündhafte Neigung krepiert, stirbt und er oder sie am Tag des Herrn gerettet wird. In dieser Weise handelte Jesus. Er zeigte uns das auch in seinem ganzen Leben. Und wir wollen ihm hier nachfolgen. Und er möchte, dass der in dem Dorngestrüpp der Sünde verfangene Mensch zurückfindet. Dass er da befreit wird und zurückkommt. Also das Erste hier, wozu Gemeindezucht oder Zurechtweisung, das sollte zum Wohl des Sünders selbst dienen. Als oberstes Ziel, muss man sich vorstellen. Es geht um das Beste für den, der sündigt. Der gerade jetzt lügt wie gedruckt. Das ist auch eine große Sünde. Da muss man einem sagen, du stimmst gar nicht. Du lügst. Ja? Und wir kommen noch dazu, da gibt es andere Möglichkeiten. Und wozu soll das noch dienen, dieser Gemeindeausschluss im Sinne der Zurechtweisung oder Gemeindezucht? Ein Ausschluss dient auch zu der Gesundung der ganzen Gemeinde. Vers 6 und 7. Zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr nicht, denn die Korinther haben große Stücke von sich gehalten. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot, denn als unser Passahlamm ist Christus für euch geopfert worden. Der Apostel benutzt hier ein Bild des Sauerteigs. Wer benutzt von euch zu Hause Sauerteig? Ein, zwei. Nicht schlecht. Drei. Gut. Was benutzt man sonst? Wie nennt man das? Damit Hefe, damit der Teig aufgeht. Genau. Damals konnte man nicht zum Supermarkt gehen und Hefe kaufen. Das gab es noch nicht damals. Sondern beim Brotbacken wurde ein kleines Stück vom Brot abgerissen und im Wasser aufbewahrt. Ihr müsst mich korrigieren, wenn ich das falsch sage. Und wenn neues Brot gebacken werden sollte, wurde dieses Restteig, also der Sauerteig, dem neuen Teig als Treibmittel zugefügt. Stimmt das? So, ungefähr. Auf jeden Fall, so konnte es weitergehen. Man hat es weiter und weiter gegeben. Das war die Hefe sozusagen. Ein bisschen Sauerteig sorgte dafür, dass der ganze Teig aufging. Ja, das ist bis heute auch so. Paulus benutzt dieses Bild vom Sauerteig, um den Einfluss auf etwas zu beschreiben. Irgendwas beeinflusst uns. Viele Sachen beeinflussen uns. Und in der Bibel steht Sauerteig immer für einen schlechten Einfluss. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber so ist es. Der ganze Teig steht hier, der ganze Teig ist die Ortsgemeinde. Und der schlechten Einfluss auf die Gemeinde macht, das ist Sauerteig. Wenn man es zulässt, wird die Sünde eine ganze Gemeinde durchsetzen, so wie der Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Wie beim Sauerteig liegt es auch in der Natur der Sünde, des Bösen, dass sie sich ausbreitet. Sie gärt innerhalb der Gemeinde und vermehrt sie. Das ist so eine Art Krebs in der Gemeinde. Irgendwann vielleicht gewöhnt man sich sogar dran, das bedeutet aber nicht, dass es gut ist. Was heißt das für uns, für dich und für mich? Wir führen unser Leben nicht isoliert von den anderen Geschwistern in der Gemeinde, von anderen Christen, sondern unser schlechtes oder sündhaftes Verhalten beeinflusst auch die anderen. Mehr noch, es beeinflusst die ganze Gemeinde. Es beeinträchtigt sie. Ja, ein anderes Beispiel. Wart ihr schon mal auf einer Hängebrücke? Dann muss ich euch mal einladen zu einer Hängebrücke. Also nicht Hängebauch, sondern Hängebrücke. Kinder machen, es gibt auch Spielplätze. Das ist eine kleine, vielleicht Kostprobe, könnt ihr mal hingehen, auf so eine Hängebrücke. Aber da gibt es so ganz lange Hängebrücken. Und ich gehe da auf eine Hängebrücke und da kommt ein Klaus hinter mir her und er fängt an zu springen und zu schaukeln. Und was passiert mit mir? Ich merke es natürlich, dass also ich höre auf damit, ich falle runter und wie auch immer. Ja? Ich war immer der Hintere. Ich habe sehr gerne immer so geschaukelt bei anderen und gerüttelt und so weiter. So Mutprobe, das war immer schön, vor allem, wenn ich die anderen geprobt habe. Gut, ich habe es abgelegt, ich mache es nicht mehr. Die Brücke wackelt, schaukelt, so, ja, man hat Mühe, wirklich auf den Beinen stehen zu bleiben. Und dieses Handeln beeinträchtigt einfach den anderen, wenn wir das tun. Es ist auch nicht ungefährlich. So ist es auch mit der Sünde. Du rüttelst und die ganze Gemeinde spürt es. Früher oder später. Manche spüren das ganz doll, weil sie in der Nähe sind, die anderen vielleicht nur ein bisschen, weil sie davon nicht so viel mitbekommen haben. Du bist verhaftet in einem Sündenmuster und die ganze Gemeinde wird dadurch geschwächt. Da müsste jeder einfach so in sich gehen und überlegen, was ist meine größte Neigung, was das Sündhafte angeht. Und wir haben alle eine sündhafte Neigung. Wir sind nur, jeder von uns ist spezialisiert, beziehungsweise hat andere DNA, sündige DNA. Aber wir haben alle unsere Neigungen. Und dadurch, wenn das so zutage kommt, schwächen wir die ganze Gemeinde. Wir können das nicht nur isoliert betrachten, sondern das, was wir tun, hat den Einfluss auf den gesamten Teig. Wir sind oder wir können zu Sauerteig werden, wenn wir der Sünde nachgehen. Okay, man kann auch Beispiele aus dem Alten Testament geben, wie da vorgegangen wurde, wie sehr einzelne Personen das Volk in Schwierigkeiten gebracht hat durch ihr sündhaftes Verhalten. Aber haben wir keine Zeit für. es muss zum Wohl der Gemeinde auch gehen, dass sich jemand korrigieren lässt oder dass die anderen korrigieren. Und in diesem Kontext sind solche Texte in der Bibel zu sehen. Manche muss aus der Gemeinde hinaus getan werden, damit die Gemeinde als Ganzes keinen Schaden nimmt. Damit die Gemeinde nicht kaputt gemacht wird. So ist es. Also dieses Verfahren des Gemeindeausschlusses dient nicht nur dem Sünder selbst, sondern auch der Gemeinde, damit sie gesund bleibt. Und als Dritter hier, dieses Verfahren des Ausschlusses aus der Gemeinde dient auch zur Ehre unseres Retters, steht hier. Wir dürfen Jesus niemals aus den Augen verlieren. Egal zu welchem Text wir welchen Text wir in der Bibel lesen. Überall begegnet uns Jesus Christus. Im Alten wie im Neuen Testament. Im Alten durch die Verheißungen, durch Andeutungen und im Neuen durch seine Aussagen oder Aussagen der Apostel, der Schreiber, die sich auf Jesus selbst beziehen. Und hier betont Paulus immer wieder, die Kraft zum Streben nach Reinheit liegt nicht in unserer eigenen Anstrengung, sondern in der reinigenden Wirkung von Jesus Christus in unserem Leben. Er, Jesus Christus, ist die Basis für unsere Reinigung. Er ist die Grundlage, nicht wir selbst. Und nicht wir können es schaffen, dass einer gereinigt wird, sondern Jesus Christus selbst. Denn wenn einer den Weg zurückfindet, dann nur durch Jesus Christus. Durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und derjenige streckt sich danach aus im Glauben. Den Korinther schreibt Paulus im Vers 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Interessant. Ihr seid doch ungesäuert als ganzer Teig. Das heißt mit anderen Worten, werdet endlich so schnell wie möglich den alten Teig los, kehrt ihn aus. Komm, Heiliger Geist, kehrt bei uns aus, hatten wir ein Lied gehört vor einigen Wochen. Erstmal aus und dann ein. Okay, das sollten die Israeliten damals tun, als sie aus Ägypten herausgeführt wurden, aus der Sklaverei. Und immer wieder, wenn sie Passafest feiern, bis heute, zur Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten, an die Rettung. Der Apostel verlangt, kehrt ihn aus. Warum? Ihr seid doch ungesäuert, oder? Er sagt nicht, ihr werdet. Ihr seid ungesäuert. Und hier ist zu beachten, er schreibt nicht, kehrt ihn aus, damit ihr ungesäuert werdet, sondern kehrt ihn aus, weil ihr schon ungesäuert seid. Paulus fordert die Korinther und damit auch uns nicht auf, einen Feger zu holen und gründlich auszukehren, sondern sagt er stattdessen, du bist nicht in der Gemeinde, weil du dich selbst reinigen könntest, es irgendwann geschafft hast, sondern weil Christus dich bereits schon gereinigt hat. Und lebe dementsprechend, was du bereits bist. Weil dich Christus gereinigt hat, dann lebe doch als der Gereinigte. Christus hat uns gereinigt. Er hat sich für uns geopfert, sein Blut vergossen, sein Leib für uns hingegeben und er hat uns abgesondert für seine göttlichen Ziele und Absichten. Wir sind die Ausgesonderten, die Herausgerufenen, die Beiseitegestellten aus der Gesellschaft. Weil wir uns erklärt haben im Glauben, wir wollen nicht mehr der sündigen Natur nachgehen, wir wollen für die Sünde sterben. Deshalb wird einer aus der Gemeinde ausgeschlossen, damit er die Sünde stirbt, damit er wieder zu dieser Erkenntnis kommt. Im zweiten Teil des Verses 7 führt Paulus den Grund für die Reinheit auf. Ihr seid ja schon ungesäuertes Brot. Denn als unser Passahlamm ist Christus geopfert worden. Die Begründung, warum die Gemeinde rein ist, liegt in Christus selbst, weil er für uns geschlachtet wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, Paulus schreibt diesen Brief den Heidenchristen. Im Korinth waren überwiegend Heidenchristen, also die, die vorher waren da im griechischen Kulturbereich, das waren keine Juden, die hatten null Ahnung oder ganz wenig vom Alten Testament. Sie wussten das nicht richtig einzuordnen. Und deshalb musste ihnen erstmal erzählt werden, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit Abraham. Und nun stellt Paulus die Korinther, Heidenchristen, mitten in die Heilsgeschichte hinein und erklärt ihnen, dass sie die Erben der Geschichte Israels sind. Sie sind rein. Warum? Weil Passahlamm, Jesus Christus, für sie geschlachtet wurde. Also, bei dem Auszug aus Ägypten musste ja ein Lamm geschlachtet werden. Warum? Damit sie die Türpfosten mit dem Blut streichen konnten. Und wenn sie das gemacht haben, dann hat der Würgerengel einen großen Bogen um ihr Haus gemacht und er hat die Erstgeburt der Familie nicht getötet. Der Apostel Paulus sagt, ihr seid rein, so wie damals das Blut der Passahlämme um die Türpfosten gestrichen wurde, um das Volk Israel zu retten, vor dem Tod zu bewahren, ist für euch das Passahlamm gestorben, Jesus Christus, durch dessen Blut ihr gereinigt seid und bewahrt werdet vor dem ewigen Tod. Und so wie das Israel sich an jedem Passafest, an dieses Ereignis, an den Auszug aus Ägypten erinnert, indem es sich reinigt und Sauerteig ausfegt aus ihrem Haus, das machen die Juden bis heute. Also auf das Peinlichste mit Federchen werden die Reste von Sauerteig ausgefegt. So sollen auch wir Christen Jahr für Jahr, Tag für Tag unsere Befreiung feiern, so wie die Juden Passafest. Und wie tut ihr das? Genauso wie die Israeliten gefeiert haben, indem ihr euch erinnert an das Passahlamm, an das für euch vergossene Blut und schön Sauerteig ausfegt aus eurem Leben und aus der Gemeinde. Ihr seid rein, aber jedes Stück Sauerteig muss raus, damit wir nicht verdorben werden. Und wir können uns als Christen daran erinnern, was er für uns getan hat, und den alten Sauerteig auskehren, indem wir uns selbst von der Sünde abwenden und der Reinheit des Lebens nachjagen, oder, so wie hier, ein Glied der Gemeinde wird aus der Gemeinde ausgesondert bzw. ausgeschlossen, damit diese Sünde nicht die ganze Gemeinde verdirbt. Ja, diese drei Punkte, Zurechtweisung in der Gemeinde oder Ausschlussverfahren, dient diesen drei Dingen: zum Wohl des Sünders, zur Gesundung der Gemeinde, zur Ehre unseres Vaters. Und wie ich am Anfang sagte, alles mit einer liebevollen Einstellung, damit derjenige, den wir ermahnen, dem das sagen und vielleicht das ganze Verfahren starten, es merkt, es passiert aus Liebe, damit er wieder unter den Schutzschirm der Gemeinde kommt. Das ist immer die große Frage, auch für uns. Wie soll man mit öffentlichen Sünde in der Gemeinde umgehen? Für unsere Gemeinde kann ich sagen, dass wir als Älteste, wenn wir Wind bekommen von solchen Geschichten, wir suchen immer Kontakt. Und wir sind in Gesprächen immer mit Leuten aus der Gemeinde, denen entweder etwas unterstellt wird oder vorgeworfen oder wie auch immer. Und solche seelsorgerliche Gespräche laufen ständig. Und wir sind aber als Einzelne nicht freigesprochen, dass wir, wie Jesus sagte, auch mit einem persönlichen Gespräch suchen. Liebevoll, respektvoll und vielleicht manchmal zu zwei. Und es ist dann nicht verkehrt, zu einem der Ältesten zu kommen, zu sagen, ich habe den Verdacht oder ich denke, wie auch immer, habt ihr oder hast du mit ihm oder mit ihr schon gesprochen. Was für ein Sinn, was für ein Segen eine solche Gemeindezucht hat für uns, darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Und da wird ein Text sein aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Könnt ihr da eventuell den 1. Timotheusbrief zu Hause schon anfangen zu lesen.